Ja, kennt ihr Leute, die ganz komische Dinge miteinander kombinieren? So Sachen, die ihr niemals kombinieren würdet. Ja, ich sehe schon einige nicken, vielleicht bist du selber so jemand. Und bei manchen Dingen ist es einfach komisch, aber nicht schlimm. Ja, also ich kenne Leute, die legen halt Gurken auf ihr Nutella-Brot zum Beispiel. Ne? Also ich finde, das kann man nicht so kombinieren. Aber es gibt Leute, denen schmeckt es. Ja? Oder Tomate und Nutella. Gibt es hier zufällig jemanden, der das macht? Okay, ist komisch für euch, alles klar. Oder ich habe eine Mitarbeiterin, immer wenn wir zu McDonald's fahren, dann taucht sie ihre Pommes in ihr Milchshake oder in ihr Eis. Das ist voll normal bei ihr und das mag sie richtig. Ja, also es gibt so Dinge, die werden kombiniert und da können die anderen, die meisten, nur so den Kopf drüber schütteln. Und es gibt Sachen, die kannst du versuchen zu kombinieren, aber wirst du nicht schaffen. Ja, zum Beispiel, du möchtest ein Sixpack haben, also einen durchtrainierten Bauch, aber gleichzeitig willst du auch einen dicken Bauch haben. Geht nicht. Ja, also man kann es nicht miteinander kombinieren. Und genauso wenig kannst du Korallentauchen gehen und gleichzeitig grillen. Funktioniert nicht. Ja, ich weiß, es ist logisch, sind vielleicht für dich komische Beispiele, aber ich möchte auf etwas hinaus. Und worauf ich hinaus möchte, das hoffe ich, werden wir gleich in der Bibel lesen. Und ich bete noch einmal kurz mit uns, ihr dürft sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir wollen ja auf dein Wort hören, wir wollen auf dich hören, auf das, was du sagen möchtest. Und ich bete so sehr und hoffe, dass du jetzt sprichst und dass du dich groß machst durch dein Wort und dass du uns das gibst, was wir brauchen, jeden Einzelnen da abholst, wo er gerade ist. Amen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich bin ja nicht so oft hier, nur einmal im Quartal, aber vielleicht erinnert ihr euch, was für eine Predigtreihe ich eigentlich mache. Und zwar bin ich in der Offenbarung und es geht um die 7 Sendschreiben, also die Briefe, die Jesus an die 7 Gemeinden in Kleinasien gerichtet hat. Und wir sind jetzt beim Sendschreiben Nummer 3. Und eine ganz kurze Wiederholung, letztes Mal ging es um die Gemeinde in Smyrna. Eine Gemeinde, die sehr verfolgt wurde, die sehr viel Leid erlebt hat und eine Gemeinde, der es sehr schlecht ging, die auch materiell gesehen sehr arm war, aber von Jesus als reich bezeichnet wurde und durchweg Lob bekommen hat. Also eine Gemeinde ohne Tadel eigentlich. Wir reisen weiter auf unserer Landkarte. Hier seht ihr die 7 Gemeinden, die diese Briefe bekommen haben, oder man kann auch sagen, sie haben eigentlich die ganze Offenbarung bekommen. Ja, das Buch der Offenbarung, das wir haben, das hat Jesus für diese Gemeinden schreiben lassen und hat sie dann dort reihum lesen lassen. Und wir befinden uns jetzt in Pergamus, das ist hier oben, ja, davor Ephesus, Smyrna, und jetzt geht der Brief weiter nach Pergamus. Und jede Gemeinde hat so seine speziellen Baustellen. Und Jesus schreibt diesen Brief, weil er die Gemeinden liebt und weil er möchte, dass sie an bestimmten Dingen arbeiten und dass sie ihm immer ähnlicher werden. Und deshalb sind die Briefe auch aktuell für uns heute. Es ist super spannend, was Jesus diesen Gemeinden zu sagen hat und was er auch uns sagen möchte. Und wie immer gebe ich so einen ganz kleinen Überblick über die Stadt, um die es geht. Ja, es geht um Pergamus. Und Pergamus war für 250 Jahre die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasiens. Also Kleinasien habt ihr vielleicht gerade gesehen, das ist so vor allem hier der Teil Türkei, das ist übrigens die Türkei, ne? Die Städte gibt es nach wie vor, ihr könnt es hier auch an diesem Bild sehen. Pergamus, hier seht ihr ein Theater von damals, heute heißt die Stadt Bergama, ist also hier ziemlich dicht besiedelt. Die Stadt ist nach wie vor da, aber halt nicht mehr in der Form, wie es damals war, als der Brief geschrieben wurde. Es war ein wichtiges Religionszentrum für die Anbetung von Athene und Zeus. Vielleicht kennt ihr das aus der Schule, diese griechischen Götter. Also es gab eine Götterverehrung. Und es war die erste Stadt Asiens mit einem Kaisertempel. Und ein Kaisertempel, vielleicht fällt es dir nicht sofort auf, aber ein Kaisertempel besagt, dass der Kaiser wie ein Gott verehrt wurde. Das ist schon mal sehr, sehr beachtlich. Und es ist auch der Ort, und das hört ihr vielleicht am Namen, Pergamus, wo ein neues Schreibmaterial entwickelt wurde. Damals, davor sozusagen, schrieb man auf Papyrus, ja, so eine Pflanzenart, die man ganz dünn zusammengelegt hat und daraus so eine Art Papier gemacht hat. Und in Pergamus, so sagt man es zumindest, wurde das Pergament erfunden. Das ist eigentlich so eine ganz dünne Tierhaut, auf der man dann auch schreiben konnte. So viel vielleicht zu der Stadt. Diese Infos sind wichtig, also wir werden nachher noch ein bisschen auf sie zu sprechen kommen. Und jetzt möchte ich mit euch den Text lesen. Und ich habe dem Ganzen die Überschrift gegeben, mutig zu Jesus stehen. Der Brief an die Gemeinde in Pergamus. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne diese Stelle aufschlagen. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe. Jesus redet, ja, er sagt es zu Johannes, einem seiner Jünger, der auf der Insel Patmos gefangen ist. Und er sagt zu Johannes, schreib Folgendes auf für die Gemeinde in Pergamus. Das sagt der, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Interessant, oder? Auch diese bestimmten Dinge, von denen man irgendwie keine Ahnung hat, ja? Was genau ist der Thron des Satans, fragst du dich vielleicht, wenn du sowas liest. Oder was hat es mit diesem Stein auf sich, den man bekommt, dieser weiße Stein, auf dem der Name geschrieben ist. Und dann ist da noch irgendein komischer Bileam, der den Balak lehrte. Was sind das für Leute? Ich möchte zuerst auf die Einleitung eingehen. Und das ist der Vers, mit dem Jesus, der Autor dieses Briefes, sich vorstellt. Und er sagt hier, dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, also dem Boten oder manche legen es als dem Gemeindeleiter, dem Gemeindeleitern aus, ja, den schreibe Folgendes. Das sagt er, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Interessant, wer beginnt einen Brief denn auf diese Weise? Das schreibt der, der das Schwert hat. Also hier ist eine Zeile, die Jesus gebraucht, um sich vorzustellen. Ja, die Gemeinde kennt Jesus natürlich, aber er möchte hier auf eine Sache aufmerksam machen. Er sagt, hallo, ich bin derjenige mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Also das ist seltsam, oder? Wer ist dieser Typ mit dem Schwert? Und was will er damit sagen? Manchmal hilft es, sich einfach vor Augen zu führen, was genau das sein soll. Also ich weiß, wir haben sowas wahrscheinlich nicht zu Hause im Wohnzimmer hängen oder wahrscheinlich gibt es hier niemanden, der Schwertkampf betreibt, außer unsere Kinder mit so kleinen Holzschwertern oder so. Aber ein zweischneidiges Schwert, scharfes Schwert, ist eine Kriegswaffe. Du kannst mit beiden Seiten draufschlagen, ja, weil beide Seiten geschärft sind. Das ist super, super gefährlich, sehr effektiv. Hier wird sogar noch betont, dass es scharf ist. Und es ist da, um Krieg zu führen. Nicht zum Beispiel, um Gemüse zu schneiden oder den Garten von Unkraut zu befreien. Also es ist wirklich eine krasse Aussage. Ich bin der mit dem Schwert. Es ist zum Töten da. Was hat Jesus vor? Was will er denen sagen? Warum leitet er seinen Brief so ein und warum ist es ihm so wichtig, dass die Zuhörer, die Adressaten genau wissen, dass es der Mann ist, der dieses Schwert hat? Und wir dürfen uns eigentlich, wenn wir die Offenbarung lesen, jetzt nicht vorstellen, dass Jesus im Himmel die ganze Zeit mit einem Schwert rumläuft. Okay? Ihr könnt auch vorher in Kapitel 1 lesen, wie Jesus dem Johannes begegnet. Und da sieht Johannes, dass er so feurige Augen hat, dass er ein langes Gewand hat, dass er weiße Haare hat und dass ein Schwert aus seinem Mund kommt. Also du darfst beim Lesen halt nicht denken, okay, Jesus läuft im Himmel mit so einem Schwert aus dem Mund herum. Das ist hier eine Symbolik, die aber etwas deutlich machen will. Sie will auf keinen Fall die Brisanz dieses Objekts irgendwie runtermachen, sondern im Gegenteil. Sie möchte deutlich machen, hey, das hat einen Sinn und Schwert steht für Gericht, für Krieg, für Tod. Und es ist vielleicht neu für dich, Jesus damit in Verbindung zu bringen. Aber ihm ist es scheinbar wichtig, genau das zu tun. Er möchte, dass du das tust, sonst würde er sich ja nicht so vorstellen, oder? Und was können wir vielleicht daraus nehmen oder wie hilft es uns? Ja, ich hab mir eine Illustration erlaubt, einen Vergleich. Stell dir vor, in einer Stunde beginnt ein Fußballspiel zwischen zwei Profimannschaften. Ich nenne jetzt mal keine, dass hier keine Diskussionen und so losgehen, aber wichtig ist, dass so am Anfang dieses Spiels die Schiedsrichter sich vorstellen, die Mannschaften stehen sich so gegenüber, vielleicht hast du das schon mal so gesehen im Fernsehen, und dann gibt es die Linienrichter, die sich vorstellen und den Schiedsrichter. Und der stellt sich vor als der Mann mit der gelben und roten Karte. Das ist der Typ, der darüber entscheiden kann, ob du dieses Spiel weiterführst oder nicht. Der kann dich rauswerfen, wenn du einen Foul begehst oder er der Meinung ist, dass du ungerecht gehandelt hast. Er kann dafür sorgen, dass deine Mannschaft auf einmal nur noch mit 10 Spielern spielt und nicht mehr mit 11 und dass ihr dann ein Problem habt. Das bedeutet nicht, dass die Spieler jetzt zitternd und ängstlich auf das Spielfeld kommen, weil sie gehört haben, dass der Schiedsrichter Karten hat. Das bedeutet es nicht. Aber es ist gut und wichtig für die Spieler zu wissen, das ist der Schiedsrichter, der hat die Autorität und auf den hören wir. Und wenn wir das nicht tun, haben wir ein Problem. Wir dürfen immer bei diesen Briefen, die so hart klingen, auch nie vergessen, dass der Anfang der Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 4, wird so eingeleitet, Gnade sei mit euch und Friede. Okay? Das sagt Jesus auch den Gemeinden, damit leitet er ein, aber er sagt halt auch, dass er der Mann mit dem Schwert ist. Und worauf will ich hinaus? Es ist immer wichtig, Jesus als ganze Person zu sehen. Nicht nur von einer Seite. Und deshalb wird Jesus in der Bibel zum Beispiel als Löwe bezeichnet und als Lamm. Krasse Gegensätze. Lamm und Löwe passen überhaupt nicht zusammen. Ja? Vielleicht sieht man das auch in diesem Bild. Ja? Das hat jemand aus der Gemeinde entwickelt. Das ist jetzt auf den Pullovern und T-Shirts drauf von Jugend für Christus. Löwe und Lamm in einer Person. So ist Christus. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir immer nur vom Lamm reden. Aber wir machen auch einen Fehler, wenn wir nur vom Löwen reden. Beide Seiten sind wichtig. Und vielleicht bist du noch nicht gläubig, ein Freund von Jesus, und denkst du, was für ein Lamm? Und was für ein Löwe? Lamm ist in der Bibel ein Bild für das Opfertier, das die Sünden der Menschen getragen hat. Und genau das ist Jesus. Jesus ist derjenige, der von Gott geschickt wurde, um deine Sünden zu vergeben, um deine Sünden zu tragen und um die Strafe, die jeder von uns gerechterweise verdient, auf sich zu nehmen. Und Löwe ist ein majestätisches Tier, ein königliches Tier, könnte man sagen, der König der Tiere. Und genauso wie Jesus derjenige ist, der rettet und vergibt, ist Jesus auch derjenige, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen, den Tod zu bringen, und zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Deshalb sollten wir wissen, und deshalb ist es Jesus hier wichtig, hey ihr Lieben, ich bin auch der mit dem Schwert. Und wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, weil das gleich nochmal aufgegriffen wird. Aber machen wir weiter mit dem zweiten Punkt. Der Name Jesus. Vers 13. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und ich weiß auch, dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Schon wieder der Satan, der da wohnt. Ja, Jesus ist wichtig, das zu betonen. Er sagt der Gemeinde, hey ihr Lieben, ich weiß genau, in was für einer Stadt ihr wohnt. Ich weiß, wie es um euch herum aussieht. Und ich würde sogar sagen, Jesus sagt, da wohnt der Satan. Das ist seine Einschätzung oder sein Wissen. Und er sagt der Gemeinde, hey Leute, ich weiß genau Bescheid. Ich weiß, was für Kämpfe ihr habt. Ich weiß, warum es euch schlecht geht. Ich kenne mich aus. Ich sehe euch. Ja, hier, ein Gott, der mich sieht, ne? Und jetzt fragst du dich, okay, was ist der Thron Satans? Wie genau kann man das jetzt verstehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt keine super Antwort geben und sagen, okay, das und das ist der Thron Satans. Kann ich nicht machen. Ich kann aber Vermutungen anstellen oder sagen, was kluge Theologen gesagt haben. Und ich möchte ein Zitat vorlesen, das uns einfach nur erklärt, was genau in dieser Stadt unter anderem abging. Darüber hinaus war Asklepios, vielleicht kennt ihr dieses Zeichen von der Medizin schon mal gesehen, ne, auf Medikamenten und so. Ich dachte früher mal, das wäre so die Schlange von Moses, aber ist es nicht. Hat mit Mose und so nichts zu tun. Das ist die Schlange von diesem Asklepios, der Gott der Medizin. Der Gott, der am meisten mit Pergamus, der Stadt, in Verbindung gebracht wurde. Seine Schlangengestalt ist auch heute noch das Symbol für Medizin. Die berühmte Medizinschule, die mit seinem Tempel verbunden war, vermischte Medizin mit Aberglauben. Eine Vorschrift forderte den Anbeter auf, auf dem Fußboden des Tempels zu schlafen und Schlangen über seinen Körper kriechen zu lassen, wobei sie ihm angeblich ihre Heilkräfte einflößten. Das ist ein Aspekt dieser Stadt. Klingt schon echt verrückt, aber ich kann mir vorstellen, dass solche gesellschaftlichen Trends oder Glaubensrichtungen diese Stadt prägten und dass Jesus auch deshalb gesagt hat, dass es die Stadt ist, wo Satan wohnt. Und schließlich müsst ihr auch bedenken, da gab es einen Mann, Antipas, der war ein treuer Zeuge und wurde deshalb getötet. Also die Stadt war so gottlos, dass selbst Menschen getötet wurden, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Das ist heftig. Und Jesus sagt, genau das lobe ich an euch. Guck mal, stell dir vor, da wird jemand aus deiner Gemeinde umgebracht, weil er an Jesus glaubt. Und du glaubst auch an Jesus. Kannst du die Verbindung ziehen? Ey, warte mal, der ist gestorben, weil er an Jesus glaubt. Und ich erzähle hier allen, dass ich an Jesus glaube. Das ist super gefährlich. Würdest du dann weiter an Jesus glauben? Denk mal an seine Jünger, die im Garten Gethsemane mit ihm waren und dann kommen die Pharisäer und die Soldaten nehmen Jesus gefangen und was machen die Jünger? Die hauen ab. Ja, wenn es unserem Meister an den Kragen geht und wir seine Jünger sind, okay, dann sollten wir uns auf jeden Fall verziehen. Und deswegen verleugnet Petrus ja auch Jesus, weil er Angst hat. Er will ja nicht genauso vor dem Richter stehen und sterben. Aber diese Gemeinde hält trotzdem an Jesus fest. Das ist krass. Sie hält, hier steht, sie hält am Namen Jesu fest. Ja, was soll das denn bedeuten? Heißt das, sie laufen mit T-Shirts rum, wo Jesus draufsteht? Haben sie eine riesen Flagge über ihre Gemeinde gehängt, wo Jesus draufsteht? Was bedeutet das, am Namen Jesu festhalten? Was soll dieser Name Jesu? Heißt das, dass sie einfach den Namen... Oder wenn wir singen, Jesus, wir loben deinen Namen, das singen wir ja ganz oft, ne? Wir loben deinen Namen, wir erheben deinen Namen. Heißt das, wir finden seinen Namen so schön? Worauf wollen wir hinaus? Der Name in der Bibel ist immer die gesamte Identität. Das, wofür die Person steht. Für ihr Werk, für das, was sie ausmacht. Ja, ihr könnt euch, denkt mal an den Jünger Simon mit Beinamen Petrus. Den Namen hat er bekommen, den hat Jesus ihm gegeben und Petrus heißt Felsen. Und Jesus sagt, Simon, ich will, dass dich diese Festigkeit, diese Zuverlässigkeit, auf der ich meine Gemeinde bauen will, ausmacht. Du bist der Felsen. Merkt ihr, der Name sagt so viel aus, ja? Oder Abrahams Name wurde verändert, er hieß vorher Abram und danach Abraham, was so viel bedeutet wie Vater der Menge, weil der hat echt viele Kinder gehabt. Das Volk Israel sind sozusagen seine Kinder, also ein Riesenvolk. Also was bedeutet das, wenn die Gemeinde am Namen Jesu festhält? Was tut sie denn? Und da müssen wir wieder an unsere Stadt denken, ja? Wenn ihr jetzt überlegt, der Zeus, dieser griechische Gott, wurde als Retter und Gott angebetet, dann heißt das für die Christen, dass sie das nicht taten. Sie halten ja am Namen Jesu fest. Das heißt, sie stehen zu der Person Jesus. Sie tun genau das nicht. Oder, wenn du als Christ damals krank geworden bist, hast du die Wahl, du kannst zu Asklepios in den Tempel gehen und Schlangen über deinen Körper laufen lassen. Oder du kannst sagen, ey, warte mal, ich verehre den nicht als Gott. Es gibt nur einen Gott und das ist Jesus. Und ich bete lieber zu Jesus und besuche vielleicht auch einen normalen Arzt. Aber ich gehe bestimmt nicht in diesen Tempel. Oder vielleicht standen die Christen in der Versuchung, so ein bisschen auch den Kaiser anzubeten, so wie alle das machten, und ihm so kleine Opfer vor die Tür zu legen. Ja, stell dir vor, jeder deiner Nachbarn hat so ein Opfer für den Kaiser, aber du nicht. Du wirst komisch angeguckt, glaub mir. Und wenn Antipas getötet wurde, da machst du dir nochmal Gedanken, ob du so ein Opfer rauslegst. Aber im Namen Jesu festhalten heißt, lege ich trotzdem nicht raus. Ich bleibe trotzdem treu zu Jesus. Ich halte an seinem Namen fest. Das Bekenntnis zu Jesus bedeutet immer auch eine Abgrenzung und Trennung zu dem, was Jesus verabscheut. Erinnert ihr euch an mein komisches Beispiel mit diesen zwei Bäuchen? Du kannst nicht beides haben. Wenn du das eine willst, musst du Nein zum anderen sagen. Genauso ist es mit Jesus. In Jakobus 4, Vers 4 und 5 sagt er Folgendes: Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Welt meint in diesem Zusammenhang nicht die Erde als Ganzes oder die Menschen darauf, sondern alle Handlungen und Werte, die Gott widersprechen. Und diese Gemeinde musste ständig Nein sagen zu diesen gesellschaftlichen Dingen. Sie musste ständig sich für Jesus entscheiden. Und auch wir sind dazu aufgefordert. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, Jesus sagt hier nicht, liebe Gemeinde, ich kenne deine Werke, ich weiß, da wohnt der Satan, aber pass mal auf, ich jag den Satan raus aus dieser Stadt. Macht er nicht. Zu keiner dieser Gemeinden, von denen wir lesen werden und die in Not sind, sagt Jesus, hey, passt mal auf, ihr Lieben, ich werde eure Umstände alle verändern, weil ich bin Gott und ich werde hier die Bösen platt machen. Jesus konnte das machen, ja. Macht er aber nicht. Im Gegenteil, er sagt ihnen, haltet weiter meinem Namen fest. Wie machen wir das eigentlich mit dem Namen Jesu? Wie sieht es um uns herum aus? Ich meine, vielleicht manch ein Christ würde sagen, ja, hier Deutschland ist so der Ort, wo Satan wohnt. Keine Ahnung. Ich will das gar nicht beurteilen. Ich kann aber sagen, oder das ist so meine Beobachtung, dass es auf jeden Fall der Ort ist, wo wir uns schon irgendwie von Gott entfernen. Dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht gerade zu den Werten der Bibel steht oder sie hochhält. Und ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, dass du komisch angeguckt wirst, wenn du zum Namen Jesus stehst. Das ist auf jeden Fall der Ort, in dem wir leben, ob du es jetzt als Wohnort Satans bezeichnest oder nicht. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Wirken Satans zu sehen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Vor einigen Wochen wurde das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. Vielleicht hast du davon gehört. Und ich glaube, dahinter stecken Menschen, die an andere Menschen denken, denen es schlecht geht, weil die sich nicht ganz festlegen können auf ihr Geschlecht, was weiß ich aus welchen Gründen, biologische Gründe oder andere Gründe, und diesen Menschen irgendwie helfen wollen. Ich glaube, dass da irgendwie Leute sind, die vielleicht gute Gedanken haben damit. Aber gleichzeitig ist es eine offene Rebellion gegen Gott, indem wir sagen, hey, ab heute entscheiden wir selber, ob wir Mann oder Frau sein wollen. Und dieses Gesetz sagt, du kannst in deinen Personalausweis eintragen lassen, ob du jetzt Mädchen oder Junge sein möchtest. Ohne ärztliches Attest, ohne gerichtliches Urteil. Du kannst einfach hingehen, du kannst deinen Namen ändern. Ich könnte ab heute, ab morgen wahrscheinlich, oder wie auch immer, wie lange dieser Prozess dauert, Antonia heißen. Und ich kann auch eintragen lassen, dass ich jetzt eine Frau bin. Das Gesetz gibt es in Deutschland. Und damit möchte ich keine Angst einjagen oder so. Sondern einfach nur sagen, unsere Gesellschaft hebt nicht die Werte der Bibel hoch. Oder sagt, ey Leute, da gibt es einen Gott und er entscheidet, wer wir sind und wie das läuft und so. Sondern wir leben in einer Gesellschaft, die gerne davon abweicht. Und vielleicht ist es in so einem Fall gar nicht so schwer, am Namen Jesu festzuhalten, aber wir leben auch in einer Gesellschaft, die den Wert der Ehe nicht mehr so hoch hält. Ja, wo man gerne lieber zusammenlebt, ohne zu heiraten, wo man Witze macht darüber, wenn jemand heiratet, wenn jemand jung heiratet, oh, der Arme, der ist schon verheiratet, jetzt ist er gefangen. Wir leben in einer Gesellschaft, für die es nicht populär ist, zu heiraten und ein Leben lang treu zu bleiben. Aber das sind alles Werte Gottes. Und die Frage ist, wie du am Namen Jesu festhältst, wie du dich hier positionierst und wie du es auch gegenüber der Gesellschaft liebevoll kommunizierst. Wusstest du, dass man die Sterne am allerbesten sehen kann, wenn es dunkel ist? Ich glaube, ihr Oldendorfer lebt ja jetzt nicht gerade in so einer Metropole, wo alles hell ist und die Skylines leuchten und man kaum noch Sterne sieht. Ja, ich glaube, ihr kennt das vielleicht ganz gut so. Wie in Espekab auch, würde ich mal sagen. In Frankfurt oder so sieht das schon wieder anders aus. Aber da, wo es dunkel ist, ja, vielleicht hast du es auch auf der Sofrei mal gesehen oder auf einem Camp, wo es dunkel ist, wo man im Wald ist, sieht man die Sterne so krass. So schön, es sieht so heftig aus. Du denkst, boah, ich wusste gar nicht, dass es so viele Sterne gibt. Und dieses Bild hilft mir zu verstehen, warum Jesus die Situation oder die Gesellschaft nicht einfach umkrempelt. Und vielleicht sollte es auch gar nicht unser Ziel sein, das zu erreichen, auf die Straße zu gehen und gegen ihre Werte zu protestieren, um diese Gesellschaft zu verändern, weil Jesus ja irgendwie auch gar nicht drauf und dran ist, alles zu verändern. Er lässt das so. Und im Bilde gesprochen, lässt es dunkler werden. Der lässt es immer dunkler werden. Aber der Gedanke dabei ist, wenn wir an die Sterne denken, dass sie dabei heller leuchten. Und Jesus sagt in der Bibel, dass wir Christen Salz und Licht sind. Wir sind die Sterne. Nicht, weil wir so toll sind und so toll funkeln, sondern indem wir Christus zeigen, repräsentieren und an seinem Namen festhalten, leuchten wir. Und je dunkler es wird um dich herum, in deiner Klasse, in deiner Universität, auf deinem Arbeitsplatz, umso mehr merken die Leute, der ist echt komisch. Der leuchtet. Und das ist gut. Dadurch werden Leute angezogen und sagen, Moment mal, ich will mehr davon erfahren. Ich lebe hier in einer Gesellschaft, wo jeder seine eigene Wahrheit hat. Die vertauschen ihre Preisschilder mit ihrem Schnitzelbrötchen und Frikadellenbrötchen. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wohin ich gehen soll. Ich weiß gar nichts. Da ist so ein Arbeitskollege, der weiß irgendwie, was richtig und falsch ist. Der sagt, es gibt einen Gott. Und der lebt so anders. Der hält seine Ehe hoch. Was ist da? Und auf einmal fragen die vielleicht. Erzähl mir mal ein bisschen. Kann ich auch mal in deine Kirche kommen? Ihr seid ja so ein bisschen anders. Das ist wichtig, Leute, dass wir leuchten. Und du leuchtest nicht, indem du immer mehr Dunkelheit anziehst und dich den anderen anpasst und immer mehr so wirst wie die Gesellschaft, um ja ganz viele von der Gesellschaft zu gewinnen. Damit gewinnst du gar keinen. Du musst an Jesus festhalten und dich ruhig von den Werten abgrenzen. Nicht die Leute verachten, das sage ich nicht, ja. Ich will hier nicht dazu aufrufen, jetzt über die Regierung zu motzen oder irgendwen zu beleidigen oder Leute, die anders denken, in deiner Klasse zu sagen, du bist ein Dummkopf, weil in der Bibel steht. Bitte nicht, das will ich echt nicht sagen. Im Gegenteil. In 2. Timotheus 2, Vers 24 und 25 lesen wir, wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird, und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, sodass sie die Wahrheit erkennen. Das soll uns vorantreiben, Leute. Lass uns daran halten und es nicht auf menschliche Weise tun. Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass Jesus irgendwen zusammengeschlagen oder beleidigt hat, weil der nicht so dachte wie er. Habe ich nicht gelesen. Ich habe aber Freunde, die würden am liebsten Leute zusammenschlagen, die nicht so denken, wie es in der Bibel steht. Das bringt aber nichts. Das ist der Weg, den Jesus uns vorgibt. Die Verse 14 bis 16, wir kommen zum dritten Punkt. Keine Toleranz für Irrlehrer. Bisher Lob für die Gemeinde, Sie hält am Namen Jesu fest, trotz der Gesellschaft. Das ist krass und Jesus sieht es und sagt, stark, weiter so, Leute. Aber hier endet der Brief nicht. Ich lese die nächsten drei Verse. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Da ist das Schwert wieder. Jesus fordert die Gemeinde auf zur Buße. Ich weiß, ein Wort, wo du vielleicht denkst, Buße, was genau ist Buße? Stell dir vor, du gehst in Deichmann rein und siehst das Paar Schuhe, das du immer haben wolltest. Und du denkst, boah, die brauche ich, die hat jeder in meiner Klasse, damit bin ich cool. Und du nimmst diese Schuhe, du hast nicht das Geld dazu, aber du klaust die. Und nach einiger Zeit merkst du, dein Gewissen lässt dich nicht in Ruhe und du fühlst einfach diese Schuld und denkst, was habe ich nur getan? Ich habe Deichmann beklaut, ich habe mir einfach Schuhe genommen, die mir nicht gehören. Und du betest zu Gott und sagst, boah, Herr, ich bin so ein Volltrottel. Du hast doch so oft gesagt, dass wir nicht stehlen sollen. Ich habe das getan. Ich habe mich versündigt an dir, bitte vergib mir. Du nimmst aber auch die Schuhe und gehst damit zu Deichmann. Du nimmst Almut zusammen und du sagst, hey, liebe Kassiererin, ich habe hier letzte Woche die Schuhe geklaut. Erstens möchte ich sie bezahlen und zweitens, falls ich dafür Hausverbot bekomme oder sie eine Strafanzeige stellen wollen, ist das voll in Ordnung. Das nehme ich auf mich, ich habe es verdient. Das ist Buße tun. Du kehrst um von deiner Tat und wenn es etwas gibt, was du wieder zurechtrücken musst, dann machst du das. Zuerst bittest du Gott um Vergebung und dann die Menschen, gegen die du gesündigt hast. Und Jesus sagt, sie sollen Buße tun. Da fragt man sich doch, wofür, oder? Haben sie wegen des gesellschaftlichen Drucks der Verfolgung nachgegeben und gesagt, boah, wir glauben nicht mehr an Jesus? Haben sie irgendwie Kompromisse gemacht, ja, verbreiten sie vielleicht falsche Lehren über Jesus? Auch nicht. Was macht denn die Gemeinde so Schlimmes, dass sie Buße tun müssen? Du wirst vielleicht nicht glauben, aber das Schlimme besteht darin, dass sie einfach nur Leute in der Gemeinde hat, die falsche Lehre verbreiten. Die Gemeinde selbst kriegt ja so viel Lob. Sie macht ja gar nichts, wo Jesus sagt, hey, änder das, sondern sie hat da einfach Leute drinne, die das machen. Und sie ist zu feige, diese Leute anzusprechen und die Leute aus der Gemeinde rauszuwerfen. Versteht ihr? Das ist das, was sie falsch macht. In der Bibel ist es so, dass es immer ein in der Gemeinde und aus der Gemeinde gibt, Mitglieder und Nichtmitglieder. Es gibt Leute, die kommen zu Besuch und es gibt Leute, die sind feste Mitglieder. Und Jesus erwartet hier von der Gemeinde, dass sie zu den Menschen, die ihr Lehre verbreiten, die also Falsches über Jesus sagen, dass sie diese Menschen aus der Mitgliedschaft rausnehmen. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr sonntags in den Gottesdienst kommen können. Das können die machen. Aber sie sind keine offiziellen Mitglieder. Die werden nicht am Abendmahl teilnehmen. Sie werden nicht mitarbeiten in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird ihnen auch nicht bestätigen, dass sie Nachfolger Christi sind. Weil sie ja in Sünde leben. Und die Gemeinde tut es nicht. Sie spricht sie nicht darauf an. Und vielleicht denkst du, ey, ist das nicht ein bisschen intolerant? Ich meine, guck mal, wegen so einer Kleinigkeit macht Jesus jetzt so ein Drama. Ey, Jesus möchte doch, dass wir einander lieben. Und nicht, dass wir streiten. Wir können doch jetzt nicht auf Leute zugehen und sagen, ey, du sagst hier was Falsches über Jesus, hör bitte auf damit. Wir sollen uns doch lieben. Wir sollen doch Einheit haben, Frieden über alles. Aber Jesus sagt nein. Hier verbreitet jemand Dinge über mich und die Bibel, die nicht stimmen. Und diese Leute dürfen nicht Gemeinde genannt werden. Das ist ein No-Go für Jesus. Da sagt er keine Toleranz. Und Jesus ist da richtig strikt. Er redet von diesem Schwert. Er sagt, Leute, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass diese Leute aus der Gemeinde rausgehen, dann werde ich kommen und Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert aus meinem Mund. Da ist das Schwert wieder. Denkt daran, eine Kriegswaffe. Jesus wird Gericht üben an diesen Menschen, wenn da nichts passiert. Und falls dir diese eine Bibelstelle komisch vorkommt, und bei Matthäus 18, Vers 6 sagt Jesus, wer aber einem von diesen Kleinen, und damit können einfach Menschen gemeint sein, die jung im Glauben sind oder die jetzt keine große Stellung in der Gesellschaft haben, aber Christen sind, ja, die an mich glauben, wer bei einem von diesen Leuten Anstoß zur Sünde gibt, das machen diese Irrlehrer, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt wurde. Ey, das ist Mafia-Prinzip, könnte man sagen, oder? Da wären deine Füße in so, kenne ich auch zumindest aus Filmen, ich habe mit Mafia nichts zu tun, aber die wären deine Füße in so Zementblöcke gepackt und dann wirst du ins Meer geworfen. Du kannst nicht schwimmen, du ertrinkst. Jesus macht es mit diesem Mühlstein. Man kann so von einem Gewicht von einer Tonne ausgehen. Er meint es nicht wortwörtlich, dass er dir einen Mühlstein um den Hals hängt. Aber er vergleicht hier, er sagt, wie drastisch das ist. Wenn du Dinge über Christus sagst, wenn du lügst, wenn du Wahrheit vertauschst, wenn du Menschen irreführst über die Wahrheiten, über ihn und der Bibel. Das ist für Jesus so ernst, dass er sagt, hey, dir wäre lieber ein Mühlstein am Hals gehangen. Und du wärst im Meer versenkt worden, als dass du das tust. Ich war vor vielen Jahren, vor wirklich vielen Jahren, ich habe so gezählt, circa 17 Jahre ist es her, war ich in einer Jugendgruppe. Ich weiß noch nicht mal mehr, was für eine Stadt das war, aber ich kann mich an das Theaterstück erinnern. Das war so ein Theaterstück, wo ein McDonald's aufgebaut wurde. Und dahinter stand ein Typ hinter der Theke. Und die Menschen standen so in der Schlange bei diesem McDonald's und die sind immer so an eine Theke gekommen und wollten bestellen. Aber es ging nicht um Burger, sondern es ging um Jesus. Das Ganze hieß McJesus. Und du konntest quasi an der Theke deinen Jesus aussuchen. Du konntest ja sagen, ich hätte meinen Jesus gerne so und so und so mit doppelt Käse und extra Fleisch. Ich hätte meinen Jesus gerne so und so. Ja, du bestellst dir deinen McJesus. Und damit wollten sie darauf hinaus, dass wir häufig uns unseren Jesus so zusammenbasteln, wie wir gerne hätten. Wir nehmen ihn gar nicht so aus der Bibel. Ey, das mit dem Schwert, das kann er nicht gesagt haben. Es ist auch immer der liebe Jesus. Der wird ja auch nie einen bestrafen und so. Und dann bastelst du dir deinen Jesus zurecht. Und genau das tun die Menschen hier, diese Irrlehrer. Die lügen die Menschen darüber an. Sie behaupten, Jesus würde das gar nicht so eng sehen. Ja, das sind diese Nikolaiten. Ich bin schon beim ersten Brief darauf eingegangen, wer die Nikolaiten sind. Deswegen werde ich das jetzt euch ersparen. Aber dann gibt es hier noch die Leute, die die Lehre Bileams verbreiten, der den Balak lehrte, ein Anstoß zur Sünde zu sein. Das ist eine lange Story. Könnt ihr in 4. Mose 22 bis 25 nachlesen. Ist auch gar nicht so einfach, irgendwie zu verstehen, was dieser Bileam falsch gemacht hat. Ich gebe es euch aber ganz kurz wieder, okay? Ich finde, ich bin es euch irgendwie schuldig, wenn ich darüber predige. Also da ist dieser Balak, das ist der Moabiterkönig, und er sieht das Volk Israel kommen, Krieg führen gegen ihn. Und er hat Angst, weil alle anderen Völker schon vernichtet wurden von Israel. Und dieser Balak weiß, ey, da gibt es doch diesen Bileam, das ist so ein Wahrsager, der hat irgendwie eine besondere Verbindung zu Gott, und der kann Völker verfluchen. Wenn er die verflucht, sind die wirklich verflucht. Also heuert er ihn an, er gibt ihm Geld, er sagt, hier, du kriegst so und so viel Geld, wenn du kommst und Israel verfluchst, damit ich gewinnen kann gegen die. Und dieser Bileam sagt, okay, ich komme, aber ich kann nur sagen, was Gott sagt. Und er kommt dann, reist zu Balak und sieht dann das Volk und soll sie halt verfluchen. Und dann sagt ihm Gott, dass er sie segnen soll. Und er segnet sie, verflucht die nicht. Weil Gott sagt, du darfst sie nicht verfluchen. Das ist mein Volk, du wirst sie nicht verfluchen. Und so passiert das 2-3 Mal und er segnet Israel und dieser Balak, der ihn eigentlich angeheuert hat, ist voll sauer. Er sagt, wofür habe ich das Geld angeboten? Du solltest sie doch verfluchen und jetzt hast du die auch noch gesegnet. Also ist er fertig. Aber dann schmiedet Bileam einen Plan. Er sagt, ich kenne dieses Volk und ihr Gott hat ihnen verboten, Unzucht zu treiben. Das heißt eigentlich, also Unzucht sind alle Arten von sexuellen Beziehungen, die nicht in einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden. Ja, alles andere ist Unzucht. Und er sagt, dieser Gott, der hat ein Problem mit Unzucht. Wenn wir die dahin verführen, dass sie Unzucht treiben, dann wird Gott sie bestrafen. Gute Idee. Also schicken sie moabitische Frauen da rein, die diese Männer verführen. Und es klappt. Das Volk betreibt Unzucht. Und Gott lässt sehr viele aus dem Volk sterben, weil sie diese Sünde begehen. Was für ein Schachzug, oder? So link, so teuflisch. Und damit vergleicht Jesus die Menschen hier, die Irrlehrer, die geduldet werden. Er sagt, hier sind Leute, die schaffen es durch ihre Lehren dafür zu sorgen, dass Gottes Gebote missachtet werden, dass Unzucht getrieben wird. Dass sie sagen, ja, so eng sieht das Jesus gar nicht mit dem Götzendienst und der sexuellen Reinheit. Ey, wir leben im Jahr 2023, da kannst du doch die Bibel nicht immer so wortwörtlich nehmen, da musst du schon filtern und so, das Buch ist echt alt. Das ärgert Jesus. Er sagt, das hasse ich. Ich hasse diese Lehre, weil es eine Lüge ist und die Gemeinde zerstört wird. Und deswegen sage ich euch, tut etwas gegen die Leute. Schließt sie aus. Sonst komme ich und ich werde mit ihnen Krieg führen. Und Krieg führen klingt nicht gut. Und wenn er hier sagt, dass er rasch über sie kommt, Vers 16, sonst komme ich rasch über dich, dann denke ich, bedeutet das, dass es hier nicht um das Gericht geht, das Strafgericht, das nach diesem Leben stattfindet, sondern noch hier auf Erden wird Jesus bestrafen. Und wir wissen es vielleicht von Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, dass sie sterben mussten, weil sie den Heiligen Geist angelogen haben. Da hat Jesus vielleicht Krieg geführt. Oder wir wissen es von den Korinthern, die krank waren, manche, und manche sogar tot, weil sie das Abendmahl missbraucht haben. Jesus führt Krieg. Das ist ernst. Und die Frage ist, wo sind wir zu feige, um anzusprechen? Um Dinge, die falsch laufen, anzugehen und zu warnen, liebevoll. Zu sagen, hey, mein Lieber, schau mal, ich habe hier die Bibel und das, was du gesagt hast, passt überhaupt nicht. Lass uns darüber reden. Einander zu ermahnen. Und hier geht es nicht um Geschmacksfragen, ja, verstehe mich nicht falsch, hier geht es nicht um die Farbe eurer Stühle, wo ihr dann diskutieren müsst und wenn da Leute sind, die wollen gern blaue Stühle, schmeißt sie raus, ja, darum geht es nicht. Es geht nicht um Dinge wie, um wie viel Uhr sollen wir Gottesdienst feiern, 10 Uhr oder lieber 10.30 Uhr, ja, sollen wir eine Band haben oder doch lieber einen Chor, lasst uns darüber die Köpfe einschlagen, darum geht es überhaupt nicht. Das sind Geschmacksfragen. Hier geht es um Grundlagen der Bibel, Evangelium. Wie siehst du die Schrift? Denkst du, die Schrift ist nur das wahr, was Jesus sagt, aber nicht das, was Paulus sagt, weil er war frauenfeindlich? Wie siehst du die Bibel? Ja, wie stehst du zur Ehe? Was sagst du zu Himmel und Hölle? Die Grundlagen. Sind wir uns da einig oder gibt es da Leute, die sagen, da ist aber hier dürfen wir es nicht so eng sehen? Und da erwartet Jesus null Toleranz. Da sagt er nicht, bitte Frieden halten. Da sagt er Krieg. Natürlich nicht gewaltsam, nicht mit dem Schwert, bitte nicht falsch verstehen. Ausschließen, reicht. Die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit, lesen wir in 1. Timotheus 3, Vers 15. Aber wenn die Gemeinde Unwahrheit proklamiert, hört sie auf, Säule der Wahrheit zu sein. Sie verliert ihre Berechtigung. Und ich möchte diesen Punkt abschließen. Diesen Punkt, es kommt leider noch ein Punkt. Diesen Punkt abschließen mit dem Gedanken, dass du als Gemeindeglied angesprochen wirst. Ich erlebe es als Ältester der Gemeinde immer wieder, dass Leute auf mich zukommen und sagen, boah Anton, ich habe gesehen, da ist einer, der sagt das und das. Kannst du dich mal darum kümmern? Boah Anton, da machen die das und das, kannst du mal, das ist doch falsch. Und dann kann ich nur sagen, hey mein lieber Freund, schön, dass du das gesehen hast, dann geh doch hin und klär das. Kannst du das nicht klären? Warum heißt das, ich muss als Ältester allem nachgehen und alles machen? Wir sind doch eine Familie. Wir sind füreinander da, das sind deine Geschwister. Du kannst das klären. Geh doch nicht immer petzen zu deinen Ältesten. Geh selber hin. Sag ihnen das, hey, was war das da in deiner Predigt? Lass uns darüber reden. So läuft das nicht, alles machen die Ältesten. Wir sind alle verpflichtet. Wir sind eine Familie, eine Gemeinde. Du bist angesprochen. Und der letzte Punkt, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Viele Rätsel vielleicht. Denkst du, boah, was ist das für ein komisches Manna? Manchmal hilft es, Bibelstellen aufzuschlagen, die dieses Wort haben. In Johannes 6 zum Beispiel wird es aufgelöst. Da sagt er, eure Vorfahren die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Das Volk Israel, als sie aus Ägypten befreit wurden, ins verheißene Land gegangen sind, hatten die nichts zu essen, hat Gott jeden Morgen Manna auf dem Boden auftauchen lassen. Es waren so, was auch immer, ich weiß nicht, wie es aussieht, irgendwelche Körner, die du sammelst und dann verarbeitest du es zu Mehl und kannst Brot backen oder Kuchen oder was auch immer. Davon haben die sich ernährt. Und er sagt ja, eure Vorfahren haben dieses Manna gegessen und sind gestorben. Ich glaube, Manna heißt sogar auf Hebräisch, korrigier mich, wenn du Israelit bist oder Hebräisch kannst, was ist das? Ja, was ist das? Ich weiß selber nicht. Nein, es war einfach neu für die. Ja, was sind das für komische Körner? Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, sagt Jesus, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Also erklärt hier auf, was das Manna ist. Er sagt hier, wer überwindet, wer in Christus bleibt, der wird, mit anderen Worten, ewig leben und nicht sterben. Das ist, was Jesus der Gemeinde verspricht. Und dir. Er ist das lebendige Brot und er sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du überwindest, wenn ihr als Gemeinde in mir bleibt, dann dürft ihr euch auf die Ewigkeit freuen. Und dann ist hier dieser weiße Stein und du denkst auch wieder, ey, was für ein weißer Stein. Keine Ahnung. Ich kann dir das auch jetzt nicht wirklich aufdröseln, muss ich ehrlich sagen. Ich kann dir auch wieder eine Theorie geben, die logisch ist, deswegen gebe ich sie auch. Sieger von Sportwettkämpfen erhielten als Teil ihres Preises einen weißen Stein, der dem Sportler Einlass zu den Siegesfeierlichkeiten nach dem Wettkampf verschaffte. Also wie so ein Ticket. In so eine VIP-Lounge, wo du reingehst und dann dich vom Kuchen und Essen und was auch immer es da gab, bedienen durftest. Ein weißer Stein, der macht deutlich, du hast gesiegt. Hier, mein Lieber. Eintrittsticket. Ins ewige Leben. Neuer Name, neue Identität. Ja, der Name steht auf diesem weißen Stein, den niemand kennt. Auch hier muss ich leider zugestehen, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Aber da wir wissen aus der Bibel, dass Name für Identität steht, ja, vielleicht wird Christus dir da eine ganz neue Identität oder eine perfekte Identität geben. Ja, der wird dich erneuern, dir einen neuen Körper geben. Super schwer. Tut mir leid, dass ich dich da so nicht wirklich aufklären kann, aber vielleicht auch gar nicht so schlimm und so wichtig. Wenn wir etwas in der Bibel nicht sofort verstehen oder auch alle anderen Ausleger darüber diskutieren und sagen, boah, es könnte so und so gemeint sein, dann ist es vielleicht auch von Gott beabsichtigt. Das ist gar nicht so schlimm, dass wir das nicht ganz verstehen. Gibt es ganz viele in der Bibel, gar nicht so schlimm. Aber interessant ist, dass der Brief hier endet, wie jeder andere Brief, und zwar mit einer Erinnerung daran, treu zu bleiben und nicht aufzugeben. Es lohnt sich zu überwinden, denn auf euch wartet ewiges Leben. Und du musst dir diese Gemeinde einfach vorstellen. Du musst dir überlegen, in was für einer Stadt sie leben. Dass der Satan da thront, dass um sie herum so eine Gefahr ist, dass Menschen umgebracht werden, weil sie an Christus glauben. Wie geht's dir als so eine Gemeinde? Was machst du dann? Du wirst doch Tage haben, wo du sagst, boah, Jesus, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben. Ständig habe ich Probleme, nur weil ich an dich glaube. Wann wird es endlich mal leichter? Man, mich nerven diese Leute um mich herum. Ich laufe hier wie so ein Alien rum, weil die Leute denken, was hat der für komische Ansichten? Versteht ihr? Die Leute haben voll zu kämpfen, denen geht's schwer. Und Jesus weiß das und sagt ihnen, hey, ihr Lieben, halte durch. Es lohnt sich. Er ermutigt sie, er liebt sie und er will ihnen helfen, durchzuhalten. Er möchte, dass sie überwinden. Dass sie trotz allem sich dafür entscheiden, immer wieder, Christus, ich bleib dir treu. Und das ist eine Aufforderung an dich. Wo auch immer du stehst, in was für einer Lebenssituation, vielleicht wolltest du das Handtuch werfen. Vielleicht hast du einfach keinen Bock mehr. Wer überwindet, der wird dieses Manna bekommen, der wird ewig leben. Jesus möchte dich ermutigen. Und ich möchte zum Schluss das Überwinden einmal vergleichen oder illustrieren mit einem Erlebnis, das ich hatte auf meiner Arbeit. Das fand ich so augenöffnend. Ich hab einen Jugendlichen, der der hat voll die Probleme mit Sprechen, mit Reden. Ja? Der hat krasse, soll ich sagen, der stottert übelst. Aber richtig heftig. Ich habe noch nie jemanden so stottern gesehen wie ihn. Das ist unglaublich. Und wir hatten ein Treffen bei uns im ReLife einmal im Jahr. Da machen wir so einen Gebetsabend fürs ReLife. Das ist so in der Woche der Allianz Gebetswoche. Und da waren so 50 Leute aus allen möglichen Gemeinden, kamen Leute, haben mit uns gebetet. So am Ende haben wir uns aufgestellt, haben gesagt, lass uns nochmal eine Gebetsgemeinschaft machen. Und auf einmal höre ich diesen Jungen in dieser Menge beten. Der fängt an zu beten mit seinem Stottern, ja, so als wenn es ihm voll egal ist. Und er betet einfach zu Gott. Und da habe ich mir gedacht, wie krass, was für eine Überwindung muss das gewesen sein für jemanden, der so ein Problem mit Reden hat, zu beten in so einer Menge. Und egal, wann ich eine Gebetsgemeinschaft anschmeiße, der ist dabei. Es ist nur ein Beispiel für euch, um zu sehen, was überwinden, wie das aussehen kann, zu sagen, ja, ich entscheide mich trotz allem dafür, Christus nachzufolgen. Darum geht es ja, es geht jetzt nicht ums Beten, das ist nur eine Illustration. Aber wie dieser junge Mann, der mir ein Vorbild ist, zu sagen, ja, ich habe diese vielen Probleme. Ja, ich habe diese Stolpersteine. Ja, es fällt mir schwer. Aber ich möchte überwinden. Und ich will hier auch nicht nur den Fokus auf dich legen. Im Gegenteil, noch mehr will ich den Fokus darauf legen, dass wir durch Gott Überwinder sind. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich will dich hier nicht von der Predigt entlassen und sagen, ey, du musst jetzt aus eigener Kraft, du weißt es schon, ich weiß, aber ich will es immer wieder betonen, es ist Christus in uns. Es ist Gottes Kraft, die uns zu Überwindern macht. Er ist es, der uns rettet, nicht wir. Und doch kann ich dir die Verantwortung nicht abnehmen und sagen, du musst auch überwinden. Der Herr segne uns darin, am Namen Jesu festzuhalten, so wie diese Gemeinde, und durch seine Kraft ihm treu zu sein. Amen.